Sie hören den Kurier.
Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des Gesundheitsministeriums. Auch wenn wir alle bereits ein wenig Corona-müde sind, dürfen wir eines nicht vergessen. Die Impfung bietet nach wie vor den besten Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor den Folgen von Long-Covid. Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten wird die gute Immunisierungslage jetzt im Herbst und Winter deutlich abnehmen. Daher lautet das Motto: Impfen schützt, Impfen hilft, Impfen ist das beste Mittel, um mit dem Coronavirus langfristig zu leben und die Pandemie einzudämmen. Solltet ihr bereits Impfungen erhalten haben, bitte vergesst nicht auf die Auffrischungsimpfung. Informationen und Beratung rund ums Impfen bei eurer Ärztin oder eurem Arzt, in eurer Apotheke und auf gemeinsamgeimpft.at. Für ein gesundes Miteinander lassen wir uns impfen. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode.
Vor etwa 8 Monaten waren Kurier-Außenpolitik-Redakteur Armin Arbeiter und Fotograf Jürgen Standl das erste Mal in der Ukraine. Kurz vor Kriegsbeginn brachen die beiden Reporter auf und blieben in Kharkiv stecken. Die russischen Bomben machten eine Weiterreise für sie unmöglich. Sie saßen tagelang im Bombenkeller fest. Jetzt waren sie wieder in der Ukraine unterwegs, so nahe an der Front wie möglich. Sie wollten wissen, wie sich die Situation vor Ort seit Kriegsbeginn verändert hat, mit Menschen sprechen, den Alltag im Kriegsgebiet kennenlernen. Im heutigen Interview erzählt Armin Arbeiter, der mittlerweile wieder gut zurückgekehrt ist, von seiner Reise. Und er erklärt auch, was es mit dem Getreidedeal und dem Rückzug von Putin auf sich hat. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich sage Hallo und herzlich willkommen zum Kurier Daily Podcast. Und ich würde sagen, wir starten heute direkt in das Interview hinein. Hallo Armin und willkommen zurück in Österreich.
Ja, hallo Caro, danke dir. Bin froh, wieder da zu sein.
Armin, du bist jetzt wieder wohlauf zurück in Österreich. Das freut uns sehr. Bis vor kurzem warst du ja mitten im Kriegsgebiet in der Ukraine. Wir haben ja auch einmal miteinander telefoniert. Das war noch relativ am Anfang von deiner Reise. Gleich zu Beginn mal die allerwichtigste Frage natürlich: Wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's gut. Ich bin immer noch ein bisschen müde. Wir sind am Dienstag in der Nacht zurückgekommen. Aber man merkt einfach, okay, es ist natürlich eine gewisse Anspannung da gewesen. Das realisiert man erst danach irgendwie. Aber ja, es geht mir gut. Es geht uns beiden gut. Es geht auch dem Auto gut. Wir haben keine einzige Fahrzeugpanne gehabt, was durchaus stark ist, wenn man bedenkt, dass bei der letzten Reise 2-mal unser Reifen geplatzt ist. Also das war auf jeden Fall eine Verbesserung.
Das ist schon mal sehr schön zu hören. Wie lange warst du denn jetzt genau unterwegs?
Wir sind am 21. Oktober sind wir gestartet von Wien und sind dann gleich am ersten Abend nach Ternopil, nicht zu verwechseln mit Tschernobyl. Das ist im Westen der Ukraine, etwas wenige Kilometer südöstlich von Lemberg. Und wir sind eben am 1. November, am Dienstag, wieder zurückgekommen. Also wenn ich mich nicht ganz verrechne, waren es 11 Tage.
Mhm. Also doch eine ganz schöne Zeit lang. Wie wir das letzte Mal miteinander telefoniert haben, da hast du zu mir gesagt, ihr habt vor, euch auf den Weg nach Kharkiv zu machen, um zu schauen, wie sich die Situation vor Ort verändert hat, weil ihr wart ja damals, genau wie der Krieg begonnen hat, wart ihr gerade in Kharkiv vor Ort. Wenn ich mich richtig erinnere, musstet ihr ja sogar einige Tage damals im Bunker ausharren. Mhm. Was war denn jetzt dein Eindruck von vor Ort? Wie hat sich das verändert?
Ja, es war eine unglaubliche Überraschung. Also schon als wir nach Kharkiv hineingefahren sind, war da ein Autoverkehr, den es damals natürlich nicht gegeben hat. Die Stadt war damals wie ausgestorben und ich habe mir echt oft gedacht, wie schaut es jetzt aus in dieser Stadt? Und dann kommen wir da hinein in die Vororte und sehen, alle Bahnen sind belegt. Es ist ein hin und wieder ein arger Autostau, jetzt lange nicht so heftig, weil es einfach eine alte sowjetische Stadt ist, wo dreispurige Autobahnen mitten in die Stadt hineinführen. Aber dennoch, es war einfach so belebt. Wir sind vorbeigefahren an Supermärkten, wo wir uns genau erinnert haben, wie da die Schlangen gestanden sind. Wir waren in einem größeren Kaufhaus vorbei, wo wir damals mit all den Kharkiver Bürgern eigentlich einen riesigen Laden quasi leer gekauft haben, Hamsterkäufe gemacht haben. Und da war einfach alles voll, da waren die Regale gefüllt und die Menschen waren normal einkaufen. Und das war schon eine große Überraschung, wenn man bedenkt, ja, man bekommt immer mit, wie Kharkiv beschossen wird, wie es Probleme gibt mit der Energieversorgung. Und dennoch, es funktioniert alles. Also diese Probleme, diese Stromausfälle sind für kurze Zeit und danach wird wieder alles repariert. Und so fahren wir durch die Stadt bis ins Zentrum. Dort erschallt wieder mal ein Sirenenalarm, aber die Menschen gehen weiter. Eine Frau mit ihrem Kind geht einfach ganz normal den Park entlang, flaniert da durch, neben dem Typen, der Laub bläst. Mir hat später ein Taxifahrer gesagt, sehen Sie, sobald die Menschen Laub blasen, sowas Sinnvolles tun, kann es nicht so schlimm sein. Gleichzeitig sind wir dann gleich auf die andere Seite der Stadt. Also wir sind vom Süden gekommen und sind dann nach Saldikva. Das ist ein Arbeiterviertel mit massiven Hochhäusern und das wurde wirklich brutalst bombardiert von den Russen. Also das ist nach Mariupol, sagt man, der Ort, der am meisten und stärksten bombardiert worden ist. Und da ist die Lage natürlich nach wie vor prekärst. Also man ist da in diesen Häuserschluchten, es ist still, es sind einige Spielplätze, die relativ frisch gestrichen sind, wo natürlich niemand mehr spielt, wo fast niemand mehr wohnt. Wir stehen da, plötzlich kommt um die Ecke, kommen zwei Betrunkene, die aber einen ordentlichen Karren Wasser hinter sich herziehen. Und wir haben mit denen gesprochen und die sagen, ja, wir leben da. So quasi, welcome to our new home. Und das war verrückt, mit denen mitzugehen. Wir waren in deren Wohnungen, in diesem Wohnblock waren noch ältere Damen, die sich einfach weigern auszuziehen. Die sagen, naja, es ist alles kaputt, wir haben kein Gas, wir haben kein Wasser, wir haben keinen Strom. Also fürs Wasser müssen sie wirklich eine halbe Stunde gehen, aber wir werden hier nicht weichen. Mhm. Und gleichzeitig eben noch ein paar junge Männer, die geschaut haben, dass sie zumindest das Notdürftigste reparieren, die halt auch sagen, wir müssen für diese älteren Frauen da sein, es hilft ja nichts. Mhm. Und wir wohnen ja auch da. Also es ist nach wie vor ein ordentlicher Gegensatz in dieser Stadt. Aber im Großen und Ganzen lebt diese zweitgrößte Stadt der Ukraine auf. Das muss man einfach sagen.
Mhm. Wahrscheinlich viel auch, weil die Menschen einfach quasi gelernt haben, mit der Situation zu leben oder lernen mussten, mit der Situation zu leben, oder? Also ich glaube, das hast du auch das letzte Mal gesagt, dass viele zu dir gesagt haben, naja, wir können auch nicht immer irgendwie im Ausnahmezustand leben, sondern müssen halt irgendwie auch schauen, dass wir mit unserem Leben weiter tun, einfach auch, weil es uns Kraft gibt, oder?
Genau, ja, die Menschen sagen mir oder haben mir gesagt, hey, wir haben keine andere Wahl, wir müssen so weitermachen und das tun sie und durchaus nicht zum Schlechteren für sie.
Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass es natürlich ein riesiges Gebiet ist. Oder das heißt wahrscheinlich, so wie du es auch gerade geschildert hast, da sind die Umstände auch sehr, sehr unterschiedlich von Ortschaft zu Ortschaft.
Ja, definitiv. Und eben das meiste, was mir Menschen sagen, wenn es nicht direkt an der Front ist, ist eben, ja gut, da müssten wir extrem viel Pech haben, dass uns jetzt eine Rakete erwischt. Wenn man dadurch dieses riesige Land fährt, dann wird einem erst einmal bewusst, ansatzweise, was das für Landmassen sind. Das kann man gar nicht ermessen. Also klar kann man es vermessen, aber es ist dann auch doch einfach ein vollkommen anderer Eindruck, den man hat, ja, wenn man da durchfährt, wenn man halt wirklich seine 7-8 Stunden fährt von Stadt zu Stadt.
Jetzt hast du ja schon von den sehr unterschiedlichen Umständen ein bisschen gesprochen. In deinem Tagebuch, das du veröffentlicht hast, auch über deine Reise, hast du immer Sprachnachrichten an uns geschickt und auch ein bisschen erzählt, wie es dir so geht. Und da hast du an eurem 8. Tag berichtet, dass ihr in einer kürzlich befreiten Stadt wart, wo nach wie vor viele Menschen aus Angst vor Raketenbeschuss auch in Kellern hausen, ohne Strom und ohne Gas. Das heißt, dort ist die Situation wiederum sehr prekär. Ja. Vielleicht kannst du uns kurz ein bisschen schildern, was du dazu erlebt hast.
Ja, sicher. Also das fängt ja schon an mit dem Hinausfahren. Also wir waren in Lyman, eine Stadt, die ist Anfang Oktober von den ukrainischen Streitkräften befreit worden. Und von Kharkiv aus ist es doch eine 4,5-stündige Fahrt mit all den Kontrollen, mit all den Checkpoints, mit all den Pontonbrücken. Also die meisten Brücken im Land sind zerstört im Osten. Und somit hat die Armee gewisse militärische Brücken drüber gelegt, dass man da überhaupt drüber kommt. Da ist ein langer Stau immer. Man fährt vorbei an Panzerwracks, an russischen wie auch ukrainischen. Es sind überall Minenfelder. Also wir haben da auch eine ukrainische Soldatengruppe begleitet, die durch ein Minenfeld, das natürlich davor aufgeklärt und geräumt worden ist, zu einem russischen T-90-Panzer gekommen sind, den sie da ausgeschlachtet haben für die Ersatzteile. Jetzt kommt man in die Stadt. Man fährt da schon vorbei an vollkommen zerbombten Dörfern. An Dörfern, wo wirklich kein Haus mehr steht. Dörfer, deren Namen man schon wieder vergessen hat, brutal gesagt. Jetzt ist da Lyman, eine Stadt mit ehemals 20.000 Einwohnern, wo auch jedes Haus mindestens ein Einschussloch hat, aber auch extrem viel niedergebrannt ist. Da waren wir bei verschiedenen Plattenbausiedlungen und haben mit den Menschen gesprochen, die eben seit Mai sich in Kellern verschanzen, die jetzt Holz hacken, die aber nicht in den Wald gehen können und dort einfach Holz hacken können, weil alles vermint ist. Also die müssen wirklich in ihren Innenhöfen die Bäume fällen und dort zu Brennholz verarbeiten. Sie haben einen kleinen Stromgenerator, mit dem sie 3 Glühbirnen für 23 Menschen, die immer noch im Keller hausen, ja, dass sie die zum Laufen bringen können. Man hört die ganze Zeit das Donnern der Artillerie, also 5 bis 6 Kilometer entfernt ist die Front. Und das kriegt man natürlich auch mit. Jetzt ist da das Problem, die Kinder, die früher im Hof gespielt haben, sind alle im Keller und bleiben dort auch, weil vor wenigen Wochen eine 9-Jährige während dem Spielen von einer Rakete getötet worden ist. Und die Leute vor Ort sagen halt auch, uns ist die Politik, uns ist der Krieg wurscht. Also es ist uns egal, wer den gewinnt. Es geht jetzt einmal für uns darum, dass wir durch den Winter überhaupt kommen. Mhm. Also das ist eine vollkommen andere Situation, das muss man sagen.
Bei unserem letzten Telefonat hast du mir auch gesagt, da war dein nächster Plan, quasi mit den ukrainischen Truppen sprechen zu können. Du hast gesagt, du bist auf der Suche nach einem Dolmetscher, einer Dolmetscherin, um das irgendwie möglich zu machen. Hast du das geschafft? Und was ist da so rausgekommen, wie du mit den Truppen gesprochen hast?
Zu den offiziellen Truppen haben wir leider keinen Zugang bekommen. Wir haben vor Wochen schon um eine Akkreditierung vom Verteidigungsministerium angefragt. Wir haben sie dann auch bekommen. Das Problem ist, solange man diese Akkreditierung nicht hat, macht keiner einen Termin mit einem aus. Mhm. Jetzt haben wir gedacht, yeah, wir haben die Akkreditierung. Nur ist es natürlich dort auch relativ föderal und bürokratisch. Nur weil ich vom Verteidigungsministerium in Kiew eine Akkreditierung habe, heißt das nicht, dass ich in Kharkiv zum nächsten Presseoffizier gehen kann und sagen kann, hallo, wir sind aus Österreich, wir würden gerne eine Geschichte mit Ihnen machen. Das dauert dann auch wieder. Und für das war die Reise einfach nicht lang genug. Mhm. Und insofern sind wir nicht zu den offiziellen Truppen gekommen. Wir haben aber Kontakt geknüpft zu einem freiwilligen Bataillon, die in Kupiansk stationiert sind, also ein Ort am sogenannten Oskol-Fluss, der im Zuge der ukrainischen Gegenoffensive im September eingenommen worden ist. Und da haben wir relativ interessante Eindrücke bekommen von denen. Also wir waren in deren Hauptquartier, wir haben sie dann begleitet durch diesen Ort, wo sie einfach gezeigt haben, wo gekämpft worden ist, wo noch russische Panzerwracks etc. stehen und uns halt ihre Motivation dargelegt haben. Dazu mache ich eine eigene Geschichte.
Mhm. Weil du jetzt gerade auch schon Kiew kurz angesprochen hast, ihr wart ja dann auch in Kiew vor Ort. Wie können wir uns die Situation denn dort vorstellen?
Auch Kiew war ganz interessant. Wo wir reinkommen sind, war ein Verkehr bis zum Gehtnichtmehr. Das war ungefähr 4 Stunden nach den massiven Raketenschlägen auf die ukrainischen Wasserkraftwerke. Und wir sind beim Hotel eingecheckt. Das Hotel hat schon gesagt, naja, wir werden wahrscheinlich noch 24 Stunden Strom haben durch unseren privaten Generator. Aber wir wissen nicht, wie es weitergeht. Also zu dem Zeitpunkt waren große Teile der Stadt ohne Strom, waren 80% der Stadt ohne Wasser, weil einfach diese Wasserkraftwerke so stark getroffen worden sind. Wir sind dann von diesem Hotel, das ist in der Nähe der Andreaskirche, sind wir zum Maidan, zum Hauptplatz gegangen, um uns einen Eindruck zu verschaffen. Und ja, viele Lokale haben zugehabt, viele Läden haben zugehabt, da war kein Licht, gar nichts. Ein kleines Lokal hat einen eigenen Generator gehabt und die haben aber auch gesagt, ja, wir haben zwar Strom, aber kein Wasser, also Schass. Mhm. Haben uns trotzdem einen Kaffee mit ihren Wasserflaschen natürlich noch machen können und mit dem haben wir geredet, mit diesem relativ jungen Kaffeebetreiber, der halt auch sagt, es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen nach vorne schauen und irgendwann wird es auch wieder gehen mit der Energieversorgung. Es waren genug Leute dann auf der Straße, um sich wahrscheinlich abzulenken. Also hin und wieder hörst du Gespräche, Gelächter und man versucht, resilient zu bleiben. Wie gesagt, vor allem in der Stadt. Man kommt dann vorbei an erbeutenden russischen Panzern und Panzerhaubitzen und die Leute schauen sich das an. Eltern zeigen das ihren Kindern. Am Maidan auf dem Hauptplatz war extrem viel los, haben irgendwelche Jugendliche mit gefärbten Haaren TikTok-Videos gemacht. Man probiert einfach in dieser Realität in einen gewissen Alltag zu kommen. Mhm. Problem ist, die russischen Bombardements werden nicht aufhören. Und die Wahrscheinlichkeit ist, bei all diesem Reparationswillen, also das noch kurz, am nächsten Tag war der Strom überall wieder da, das Wasser genauso oder fast überall auf jeden Fall. Wenn diese russischen Bombardements weitergehen auf die Infrastruktur, kann es sehr gut sein, dass sie irgendwann einmal so beschädigt sind, dass es eben nicht mehr funktioniert, so schnell zu reparieren. Insbesondere die Umspannwerke, die 750 Kilovolt Umspannwerke, die gebraucht werden, um den Atomstrom in die Ukraine überall hinzuleiten, die sind ein Hauptziel der Russen. Mhm. Die besorgen sich jetzt Raketen aus dem Iran, die eine Reichweite von 700 Kilometern haben. Wenn das tatsächlich der Fall ist, dann wird die ohnehin schon relativ schwache ukrainische Luftabwehr noch mehr gefordert sein. Und das ist jetzt einfach ein gewisses Wettrennen. Kann man die kritische Infrastruktur schützen oder nicht? Und derzeit, das muss man leider sagen, schaut sehr düster aus.
Das heißt, im Moment ist es quasi noch okay, weil wie du gesagt hast, es wird immer relativ schnell wieder hergestellt, dass soweit es halt geht, alles wieder zum Nötigsten zumindest funktioniert. Aber wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft blicken, kann schon sein, dass das alles oder hängt doch alles sehr am seidenen Faden.
Auf jeden Fall, ja.
Mhm. Für große Aufregung hat ja vor kurzem auch Putin mit der Aufkündigung des Getreidedeals gesorgt. Dann hat er ja aber quasi wieder zurückgerudert. Kannst du uns diesen Getreidedeal ein bisschen erklären, worum geht es da genau und warum ist er auch für so viele Länder so wichtig?
Ja, der Getreidedeal wurde im Sommer durch die UNO und auch die Türkei vermittelt zwischen der Ukraine und Russland, dass die Ukraine Getreide von Odessa in die ganze Welt transportieren darf. Und da nichts von den Russen unternommen wird, keine Blockade. Das ist jetzt relativ lang gut gegangen, bis am Wochenende Kamikaze-U-Boote von der Ukraine den russischen Hafen in Sewastopol angegriffen haben. Und daraufhin hat Putin bis gestern den Getreidedeal aufgekündigt. Es sind trotzdem Schiffe gefahren etc. Und jetzt ist aber trotzdem, es ist seine Entscheidung, das aufzukündigen, wieder zurückgenommen worden. Also der ist tatsächlich immer noch in Kraft. Es ändert nichts daran, egal ob der jetzt aufgekündigt worden wäre oder nicht. Die diplomatischen Verstimmungen zwischen der Ukraine und Russland sind von diesem Getreidedeal nicht groß betroffen. Selenskyj hat ab der völkerrechtswidrigen Annexion von den verschiedenen Oblasten, die Putin befohlen hat und durchgeführt hat, hat er gesagt, mit Putin kann er nicht verhandeln. Es sind die Fronten dermaßen verhärmt und eine diplomatische Entscheidung wird es erst geben, wenn eine der beiden Seiten auf dem Schlachtfeld irgendwas Signifikantes verloren hat. Derzeit probieren die ukrainischen Streitkräfte, die Stadt Cherson westlich des Dnepr einzunehmen. Die Russen haben dort viele Zivilisten, anscheinend alle Zivilisten, evakuiert. Und man wird sehen, was da passiert. Im Moment ist die Regenzeit in der Ukraine eine Schlammzeit, wo die Panzer stecken bleiben. Danach kommt der Winter. Und ich vermute, in diesem Krieg, der Krieg hat so viele Wendungen genommen und es ist vollkommen sinnlos, da jetzt eine große Prognose zu stellen. Aber ich stelle doch immerhin eine Vermutung, dass im Frühling dieses Kräftemessen noch einmal zu einem Höhepunkt kommen wird. Dass die Ukrainer versuchen, Cherson einzunehmen, dass die Ukrainer versuchen, weiter in den Oblast Lugansk vorzudringen und die Russen natürlich versuchen, das abzuwehren und anderwo vielleicht Gegenoffensiven zu machen. Und erst dann, wenn da wirklich eine Seite die Oberhand gewonnen haben sollte, wird es eine gewisse Verhandlungsbereitschaft geben von einer Seite. In welche Richtung das gehen wird, dazu kann ich jetzt einfach gar nichts sagen. Das wäre unseriös.
Mhm. Also wie du sagst, zum derzeitigen Zeitpunkt kann man noch gar nicht von einer Verhandlungsbasis sprechen, nur mutmaßen bzw. hoffen. Trotzdem stellen sich jetzt viele die Frage bzw. werfen in den Raum, ob das jetzt vielleicht ein Schwächeeingeständnis von Putin war, dass er jetzt doch wieder zurückgerudert hat, nachdem er eben kurzfristig zumindest den Getreidedeal aufgerudert hat und dass jetzt in Russland doch auch die Unzufriedenheit gegen ihn steigt. Kann man das so sagen? War das vielleicht wirklich ein Schwächeeingeständnis von Putin?
Ich glaube nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das hat Kalkül. Ich glaube, wir machen es uns zu leicht, wenn wir sagen, ja, haha, die Einberufung ist so schlecht verlaufen und so viele Menschen haben Russland verlassen und Putin kündigt den Getreidedeal jetzt doch nicht auf, deswegen ist er schwach. Es geht jetzt nicht darum, dass ich eine pro-russische Position einnehme. Aber wir sollten nicht das Risiko oder den Fehler machen, die Russen grundsätzlich für blöd, schlecht oder wie auch immer zu halten. Also schlecht in ihrer politischen, militärischen Durchführung. Das ist einfach noch zu früh. Putin führt gerade einen aus seiner Sicht sehr erfolgreichen Krieg gegen die ukrainische Energieinfrastruktur. Das ist ein Fakt. Jetzt sind 82.000 einberufene Soldaten in die Ukraine geschickt worden. Man darf nicht vergessen, es waren allerhöchstens 260.000 Soldaten, russische, die diese Invasion begonnen haben. Das sind 82.000 Soldaten, egal wie schlecht die trainiert sein mögen, einfach massiv viel Truppenstärke. Und insofern, man sollte Putin und die Russen jetzt einfach noch nicht unterschätzen.
Und so wie du gesagt hast, in der Vergangenheit gab es in diesem Krieg ja durchaus schon sehr viele Wendungen, die man vorher nicht so erwartet hat. Und wahrscheinlich dürfen wir auch nicht den Fehler machen, das an einzelnen Aktionen irgendwie zu beurteilen,
ja,
wie das Ganze.
Also ich gebe mir immer die Faustregel, solange nicht 10 oder 100.000 Menschen am Roten Platz, am Kreml demonstrieren, ist einfach die Stimmung in der Bevölkerung noch nicht so umgeschlagen, wie mancher eins sich das erwartet.
Mhm. Dann kommen wir abschließend nochmal zurück zu deiner Reise. Was ist jetzt dein persönliches Resümee von deiner Reise?
Mein persönliches Resümee ist, dass es unglaublich ist, wie resilient Menschen in Krisen und Kriegszeiten werden können. Wie schnell sich der Mensch an sich, an gewisse Situationen gewöhnt, stark bleibt und schaut, dass es trotzdem weitergeht in eine gewisse Richtung. Ich glaube, dass das gar nicht schlecht ist für uns das einmal vor Augen zu führen, dass selbst wenn es in eine Krise kommen sollte, und wir haben derzeit einige Krisen, es geht immer. Irgendwie schafft man es immer.
Ja, und das ist ein gutes Schlusswort. Armin, dann danke, dass du, und man muss das ja auch sagen, gemeinsam mit Jürg Kristandl für uns von vor Ort berichtet hast. Trotzdem sind wir sehr, sehr froh, dass ihr beide wieder heil zurück seid. Und ja, ich sage danke für deine Erfahrungen und deine Erzählungen aus der Ukraine.
Ja, gerne, liebe Caro.
Alle Reportagen von Armin findet ihr auch auf kurier.at. Dort gibt es auch ein Tagebuch von ihm für euch zum Nachhören. Jeden Abend hat er uns eine kurze Sprachnachricht geschickt, um seine Eindrücke von vor Ort festzuhalten. Für heute verabschieden wir uns damit. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mehr Podcasts findet ihr auf www.kurier.at/podcasts. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und ein noch schöneres Wochenende. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid.